Einen schönen guten Abend zusammen. Mein Name ist Dirk Herber, ich bin der innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion hier in Rheinland-Pfalz und ich komme aus Neustadt-Mosbach. Und deswegen bin ich auch heute hier bei der Firma Aidcom in einem Cyber Defense Center bei Götz Schadner. Götz Schadner ist der Geschäftsführer von Aidcom. Er ist ein international anerkannter Experte für die Cyberkriminalität. Und seit 17 Jahren schützt Götz mit seinem Unternehmen Behörden, Unternehmen, Versorgungsunternehmen und Firmennetzwerke gegen Cyberangriffe. Und der Götz, der wird uns heute vorführen, wie man Laptops oder Smartphones hackt oder wie sie manipuliert werden. Dabei wird er uns alle in die Welt eines Hackers führen, tatsächlich, aber natürlich uns auch Tipps geben, wie man sich vor solchen Angriffen schützen kann. Lieber Götz, wo steckt denn die eigentliche Urgefahr des Internets?
Na gut, die Urgefahr im Internet, das hört sich komisch an, ist die Identitätsverifizierung. Die funktioniert halt nur bedingt und dadurch gibt es massive Gefahren im Internet, die zu massiven Problemen führen.
Okay, was ist diese Identitätsverifizierung für ein Grundproblem?
Fangen wir mal ganz einfach an. Du hast ja ein Smartphone, vielleicht auch zwei, eins, was du beruflich, eins privat hast. Jetzt stell dir mal vor, jemand schickt dir irgendeine Nachricht, eine WhatsApp-Nachricht, eine E-Mail, eine SMS, irgendetwas. Woher weißt du, von wem diese Nachricht stammt?
Naja, ich habe die Nummer gespeichert, derjenige hat mir die Nummer gegeben. Im besten Fall hat man vielleicht noch so irgendwas ausgetauscht und dann denke ich, dass das auch derjenige ist.
Genau. Also du hast auf deinem Smartphone im Adressbuch Kontakte angelegt von deinen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Parteifreunden zum Beispiel. Und wenn die dir eine Nachricht schicken, dann wird aus dem Adressbuch verifiziert, kommt das von der Handynummer zum Beispiel und dann wird der Kontakt angezeigt, ob das der richtige ist.
Ja, genau. Und genau, dann denke ich, dass das von meinem Kontakt kommt, die Nachricht.
Das testen wir mal aus. Okay. Alles, was ich hier mache, ist live. Live heißt, kann natürlich auch mal schief gehen. Das gehört halt dazu. Sehr schön. So, du solltest jetzt, hoffe ich, verschiedene Nachrichten bekommen.
Oh, SMS habe ich 3 Stück.
Sehr gut. Bekommen. Von wem hast du denn gerade 3 Nachrichten bekommen?
Ich habe von Sabine Bassler eine Nachricht bekommen, von der Julia Klöckner und von Maximilian Oelbermann.
Fangen wir doch mal von Maximilian an. Was sagt der denn?
Dirk, wir haben ein Problem. Du wirst als Ortsvorsteher abgewählt. Die wollen alle Götz haben.
Mosbach ist halt schön.
Ja, das ist richtig. Aber jetzt würde ich, hätte ich wirklich...
Wer ist denn der Maximilian Oelbermann?
Maximilian ist mein Mitarbeiter.
Ja.
Und ein guter Freund inzwischen.
Trotz dieser Nachricht.
Ja, ich gehe ja davon aus, dass er mich einfach sofort informiert, weil er irgendwas auf dem Flurfunk gehört hat.
Sehr schön. Von wem sind die anderen? Was war die nächste Nachricht?
Ich habe Julia Klöckner noch und Sabine Bassler.
Genau, was sagt die Sabine?
Die Sabine sagt, die Mosbacher wollen Götz zum Ortsvorsteher wählen. Nicht mehr dich. Was machen wir?
Genau. Kannst Sabine. Du das mal in die Kamera zeigen, dass man sieht, von wem diese Nachricht wirklich stammt?
Also ist tatsächlich von... Das ist meine Büroleiterin, die Sabine Basler. Also von daher würde ich ja auch vertrauen, was sie mir schreibt.
Genau, jetzt sieht man oben, steht Sabine Basler tatsächlich. Also das ist relativ einfach zu faken.
Okay.
Dann nehmen wir nochmal eine andere Nachricht von unserer lieben Bundeswirtschaftsministerin und CDU-Vorsitzende von Rheinland-Pfalz.
Lieber Dirk, leider müssen wir dich von der Kandidatenliste nehmen.
Genau. Also das ist jetzt ein Spiel, relativ einfach.
Ein verwirrendes.
Ja, man ist verwirrt. Von wem kommt das? Und das ist das Identitätsproblem in einer digitalen Welt. Wer ist der Absender? Wie bekomme ich das heraus? Weil das steht ja sogar, da steht der Kontakt. Ich vermute mal, wenn da vorher schon mal Nachrichten ausgetauscht worden sind, wird es mit im Verlauf sein von dem Maximilian zum Beispiel.
Ja, genau.
Ich sehe es ja im Zweifelsfall gar nicht. Und das ist eins der größten Probleme. Das ist jetzt ja nur eine Nachricht. Die ist also noch harmlos. Aber dieses Problem geht ja noch viel weiter. Das haben wir natürlich auch zwischen IT-Systemen. Also wenn zwei IT-Systeme sich unterhalten, woher wissen die, wer der andere ist? Wenn das jetzt intern sind, bei dir im Büro, die werden sich kennen, die können sich authentifizieren, das kriegt man noch so hin. Aber jetzt gehst du ins Internet und jetzt versuchen zwei Server miteinander zu reden, die wenig Kontakt haben. Wie sollen die das überprüfen? Es gibt ja keine zentrale Stelle, die ihnen das sagt. Und dadurch sind wir halt in dieser Welt sehr, sehr angreifbar und das, was man halt auch immer wieder im Internet liest.
Aber wir haben ja den Vorteil gegenüber solchen Serversystemen, dass wir dann tatsächlich die Identität auch mal klären können. Ich hätte jetzt den Max, hätte ich zurückgeschrieben, der hätte es ja in unserem Verlauf, hätte er die Nachricht gesehen, hätte er die auch gesehen dann, dass sie von ihm kam. Also er.
Nein, dann hätte ich jetzt sein Handy hacken müssen, da kommen wir später nochmal zu. Das geht auch. Das ist dann aber schon ganz anderes.
Aber dann hätte ich tatsächlich verifiziert über den persönlichen Kontakt.
Genau, richtig. Und du kennst das ja als ehemaliger Polizist.
Den immer noch Schutzmann.
Schutzmann, genau. Den Enkeltrickbetrug kannst du besser erklären als ich. Und das basiert ja auf diesem Identitätsvortäuschen.
Das ist dann wahrscheinlich tatsächlich so eine Hybrid-Mischung, dass man auf dem digitalen Weg vorgibt, jemand zu sein. Und die eigentliche Tat, die wird dann im Real Life, also im wirklichen Leben durchgeführt. Die Leute werden ja vorher angerufen, man täuscht vor eine andere Identität oder per Mail vielleicht auch. Und dann kommt im realen Leben jemand vorbei, der vermeintliche Bekannte des Enkels oder vielleicht auch ein Schutzmann. Also es wird ja auch im Moment viel betrieben, dass die Leute sich als Polizisten, als falsche Polizisten ausgeben. Und die Gutgläubigen, die geben dann ihre Goldreserven raus, weil sie denken, sie kommen in Sicherheit.
Ja, und das läuft halt so perfide. Das heißt, man wird angerufen. Gerade bei Senioren ist das ein sehr, sehr beliebter Trick. Dann werden Senioren angerufen und als Rufnummer wird dann im Display eingeblendet 110 zum Beispiel. Und das ist genauso einfach zu faken wie jetzt mit der SMS. Also wer der Anrufer ist, sehe ich nicht im Display. Da kann ich jede beliebige Nummer einblenden. Das ist technisch gar nicht so schwierig. Also da sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein.
Okay. Ja, wenn jetzt aber meine Identität so einfach manipuliert werden kann oder irgendjemand anders sich für mich ausgeben kann, wie sicher ist denn dann meine eigene Identität im Internet? Also wenn ich beim Shopping im Internet irgendwas bestelle. Jeder im Moment ist ja durch die Ausgangssperre schwer eingeschränkt auch und das Shopping im Internet, der Einkauf nimmt zu. Jeder gibt eine Menge Daten von sich preis, Identitätsdaten. Wie sicher sind denn die?
Mal andersrum gefragt, hast du oder jemand in deiner Familie ein Konto bei eBay?
Ja.
Vielleicht der Klassiker zum Erklären. Als du dich oder wer auch immer in der Familie sich bei eBay angemeldet hat, Was musstet ihr hinterlegen, damit eBay dann verifizieren kann, wenn du dich wieder anmeldest, dass du wirklich der Dirk Herber bist? Und zwar derjenige aus Musbach, der Ortsvorsteher und Landtagsabgeordnete.
Gut, du gibst ja deine E-Mail-Adresse an, also eine deiner E-Mail-Adressen und dann musst du ein Kennwort hinterlegen und dann kommunizierst du ja mit der Plattform quasi. Und dann verifiziert eBay damit deine Identität, dass auch tatsächlich du das bist.
Richtig, also der Benutzername, das ist in der Regel ja die E-Mail-Adresse und das Kennwort ist quasi deine digitale Identität im Internet. Und jetzt ist halt die Frage, die E-Mail-Adresse wird man ja kennen, das ist also zur Sicherheit, dass jetzt nicht der Max, wenn er sich mal einen Spaß machen will, die einfach so verwendet, nicht so gut. Aber das Kennwort sollte ja eine gewisse Sicherheit geben. Die erste Frage ist jetzt, wie sicher ist dein Kennwort? Das ist ja immer dieses große Spiel und jetzt haben Kriminelle viele, viele Möglichkeiten, an solche Kennwörter ranzukommen. Die erste Variante, das ist so die typische, man versucht ein Kennwort zu erraten. Also wenn zum Beispiel jetzt der Benutzername bei eBay Dirk 1979 wäre, nur mal als Beispiel, und du würdest das als Kennwort auch noch nehmen, also Dirk 1979, ich vermute mal, dass das dann für die Kriminellen relativ einfach zu erraten wäre.
Also ganz so einfach ist mein Passwort tatsächlich nicht. Also ich achte da schon sehr drauf, dass ich groß, klein Buchstaben, das eine gewisse Länge hat und dass man es eigentlich nicht auf meinen Namen oder Geburtsdaten oder so zurückverfolgen kann. Da müsste es ja eigentlich sicher sein.
Da kommen wir gleich zu. Der Witz ist, ich habe mal die Top 10 der in Deutschland verwendeten Kennwörter mitgebracht. Ich hatte ursprünglich mal gedacht, da kommen jetzt im Jahr 2020 hochkomplexe Kennwörter bei raus. Aber wenn man sich die anschaut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann gibt es natürlich als zweites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Passwort mit T, hallo 1, 2, 3, dann 1 bis 8 die Zahlen durch, ich liebe dich, immerhin, das ist ja mal was Nettes, auch wenn es als Kennwort vielleicht nicht so toll ist. Also wenn man sich das hier anschaut, da wird einem Angst und Bange weinen. Das sind tatsächlich Kennwörter, die bei uns in Deutschland am häufigsten verwendet werden. Also für Anmeldung bei Internetportalen, Internetshops. Jetzt hattest du ja gerade gesagt, so ein einfaches Kennwort nimmst du nicht.
Ja.
Wie könnten Kriminelle trotzdem in Besitz deiner digitalen Identität kommen? Und das geht es im nächsten Schritt. Es gibt viele Kriminelle, die haben sich darauf spezialisiert, die hacken Internetportale, Webshops und versuchen dort, weil die müssen das ja speichern, das heißt, eBay hat ja deine E-Mail-Adresse unter anderem und das Kennwort gespeichert plus weitere Daten. Und jetzt würden die Kriminellen versuchen, eBay, das Sicherheitssystem, zu knacken und dann einfach die E-Mail-Adresse, Kennwörter und vielleicht auch Zahlungsverkehrsdaten, Kreditkartennummer, sonstiges dort zu stehlen.
Das heißt, es liegt also gar nicht nur an mir, sondern es müsste ja auch ein bisschen der Anbieter in die Pflicht genommen werden, da genügend Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, dass das eben nicht geschieht.
Richtig, genau. Der Anbieter muss dringend dafür sorgen, dass das nicht passiert, wobei auch da hast du natürlich eine Mitwirkungspflicht, da komme ich gleich zu. Aber Haken ist natürlich, der Kriminelle, der Hacker, der hat einen riesen Vorteil, der braucht nur einen Fehler zu finden in der Programmierung. Der richtige Fehler reicht, um reinzukommen. Das ist wie ein Deutschaufsatz. Du hast ja in deiner Schulzeit, in welche Schule bist du hier in Neustadt gegangen?
Hier in Neustadt auch im KAG. Humanistische Bildung.
Sehr schön. Da hast du auch Deutschaufsätze geschrieben.
Ja.
Was waren so in der Abschlussklasse, in einem Abiturjahrgang, so die durchschnittliche Anzahl von Seiten bei deinen Aufsätzen?
Ach du lieber Gott, das ist jetzt aber auch schon eine Weile her. Also durchschnittlich, ich weiß es nicht, vielleicht, was man halt so in 3 Stunden Abitur schreibt. Oder in 5 Stunden hat man, glaube ich, Deutschabitur. Fünf Stunden. Ich kann es nicht mehr sagen. Vielleicht 20? Nein.
20 Seiten?
Nein, 20, bestimmt, ja.
Hattest du auch bei 20 Seiten mal einen Rechtschreibfehler?
Auf gar keinen Fall.
Nein, immer alles Fehler.
Nein, genau. So. Ja, sicher. Also wenn es nur ein Flüchtigkeitsfehler war.
Genau, richtig. Jetzt haben wir ein Problem. Eine Webseite, ein Internetportal oder so ein Shop wie von eBay, der besteht ja nicht aus 20 Seiten. Da sind ja Hunderttausende von Seiten Programmiercode quasi hinterlegt, dass er funktioniert. Mhm. Jetzt hast du selbst in deiner Abiturprüfung Schreibfehler gemacht. Das in deiner Muttersprache, ne? Die hast du von klein auf gelernt. Und die ist ja eigentlich nicht kompliziert. Du hast das alleine geschrieben.
30 Jahre also, Bildungspolitik ja. Der SPD war.
Okay, so kann man es dann natürlich auch sehen. Genau. Aber bei der Programmierung ist es halt um ein Vielfaches komplizierter. Und hier ist genau das Gleiche. Mir reicht ein Fehler, um das Sicherheitssystem von solchen Shops zu umgehen. Ich habe mal hier so einen klassischen Webshop mitgebracht. Das ist Magento, also ein sehr bekannter Hersteller letztendlich, ein sehr, sehr guter. Wie könnte jetzt ein Hacker versuchen, Zugriff hier auf solche Datenbanken zu bekommen? Was man hier braucht, das sind solche Felder, in die man Abfragen reinschreiben kann. Also wenn ich zum Beispiel hier was suche, zum Beispiel T-Shirts, dann gebe ich jetzt einfach T ein und dann passiert Folgendes, eine Abfrage wird generiert an die Datenbanken, ob es hier Artikel gibt, die irgendwie mit diesem Begriff T etwas zu tun haben. Okay. Es werden T-Shirts angezeigt, verschiedene. Also noch uninteressant. Jetzt würde ich also versuchen, verschiedene Arten der Abfragen hier reinzugeben, ob irgendwo ein Programmierer einen Fehler gemacht hat, dass er vielleicht ein Sonderzeichen nicht sauber erkennt. Nicht sauber erkennen heißt, es muss ja als Text interpretiert werden. Der muss ja, wenn ich ein Sternchen eingebe, jetzt nach einem Artikel suchen, der irgendwie was mit einem Sternchen zu tun hat. Macht er das nicht und würde das als Befehl nehmen, hätte ich ja die Chance, Befehle abzugeben und dann Abfragen an die Datenbanken zu stellen und vielleicht auch an andere. Das hat nicht funktioniert, also das hat genau richtig, also Hochkomma, Sternchen, Hochkomma, so muss das sein.
Aha.
Aber da das ja vom Menschen gemachtes System ist, gehen wir nochmal ein Hochkomma ein und genau das will ich haben. Das ist das, was man braucht, wenn man hackt. Das nennt man eine SQL-Injection. Viel zu technisch, will ich gar nicht im Detail drauf reingehen. Was jetzt passiert ist, das System hat nicht verstanden, dass dieses Hochkomma ein Sonderzeichen ist, sondern das dachte ganz normal, das ist irgendein Befehl, hat den jetzt genommen. Und jetzt kann ich dadurch direkt Zugriff auf die Datenbanken nehmen. Das mache ich mal ein bisschen anschaulicher. Moment.
Und da brauche ich gar nicht so dieses große technische Know-how. Das hat über die Suchmaschinen jetzt funktioniert von diesem...
Nein, also man muss jetzt schon sehr genau wissen, was man tut. Also man muss jetzt die Datenbankabfragebefehle kennen. Ich habe das aber schon mal soweit vorbereitet. Naja, man soll es natürlich auch richtig machen. Auch hier sollte man nicht zu viel Fehler produzieren. Na? Das war natürlich der nächste Schreibfehler. Alle guten Dinge sind 3, klappt, sehr schön. Das heißt, ich fange jetzt an, einfach abzufragen, welche Datenbank kann ich abfragen. Also da gibt es ja Datenbanken mit Artikeln, die sind uninteressant. Für mich sind die Benutzerdatenbanken wichtig, wo einmal die E-Mail-Adressen und die Kennwort-Hashes drin sind. Man kann jetzt natürlich auch auf die Zahlungsverkehrsdaten zugreifen. Insgesamt gibt es hier 10.049 Benutzerdaten. Das sind mir zu viel, das dauert zu lange. Ich nehme mal 250, weil wir müssen das ja auch während des Vortrages heute hinbekommen.
Und jetzt sag's nochmal, das ist tatsächlich jetzt live. Ne?
Das jetzt ist jetzt lädt er sich das runter. Okay. Und was er jetzt macht, er nimmt jetzt die E-Mail-Adresse raus. Das Kennwort liegt nicht im Klartext vor. Ich sage mal, das ist verschlüsselt, in Wirklichkeit ein Hash, aber das ist jetzt so kompliziert für den Vortrag. Und was ich jetzt gleichzeitig mache, ich versuche, den Hash zurückzurechnen. Ich habe jetzt noch eine Kennwortliste der, ich glaube, knapp 12.000 gebräuchlichsten Kennwörter dabei. Und jetzt versuche ich einfach nur, ob dieser Hash rückrechenbar ist auf eins der Kennwörter. Immer wenn hier sowas Rotes kommt, heißt, ich war nicht erfolgreich, so wie jetzt hier. Da hat das Kennwort, konnte ich nicht rausbekommen in dieser schnellen Variante. Immer wenn es durchweg grün ist, heißt, alles in Ordnung, läuft. Ich habe Benutzernamen und Kennwort.
Das heißt, du hast jetzt, wenn man so durchguckt, naja, von den 250 mit Sicherheit 200 Nutzernamen und Kennwörter.
Ja, ich bin jetzt bei 122, 125. Da er gleichzeitig das Kennwort dekodiert, also ich brauche es ja gleich im Klartext, dauert das jetzt ein bisschen.
Okay.
Aber wenn man ehrlich ist, das läuft alleine.
Das ist...
Man könnte das jetzt auch wirklich eine Stunde oder zwei laufen lassen, dann hätten wir das durch. Und dann habe ich den ersten Schritt gemacht. Ich habe dann E-Mail-Adressen und Kennwörter am Klartext. So, und ich stelle vor, da wäre deine drunter.
Ja.
Deine E-Mail-Adresse, dein Kennwort. Ich kann mich jetzt als Dirk Herber ausgeben. Ich kann jetzt, wenn das eBay wäre, eBay wurde übrigens auch schon mal gehackt, machen wir uns nichts vor, könnte ich jetzt auf deinen Namen einkaufen gehen. Das wäre vielleicht
nicht so schlimm. Ich gucke die ganze Zeit, ob mein Name da durchläuft irgendwo jetzt. Aber ich habe mich
kann man nachher gucken. Da kommen wir noch zu. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, das herauszufinden, ob man von so einem Datenleak letztendlich betroffen ist oder nicht. So, bei 250, da müsste langsam da sein. Sehr schön. Ergebnis. Er hat insgesamt 193 Klartext-Identitäten bekommen.
Wow. Okay.
Und das in Echtzeit quasi auch noch entschlüsselt. Das darf man nicht vergessen. Wenn ich jetzt natürlich mehr Zeit in die Dekodierung setzen würde, würde ich von den 250 vielleicht nochmal 30 weitere bekommen. Das weiß ich nicht. Und das liegt natürlich daran, schlechte Kennwortqualität. Jetzt geht es aber einen Schritt weiter. Ein Krimineller hat jetzt aus irgendeinem unbekannten Webshop Identitäten gestohlen. Ich war jetzt bei 250, sagen wir mal, sämtliche 10.000. Jetzt muss er damit ja Geld verdienen. Wie macht er das? Jetzt könnte er versuchen, Betrügereien mit diesem einen Webshop durchzuführen, aber bei 10.000 Usern, wenn er 3, 4, 5 Betrügereien begeht, werden die Konten alle gesperrt, zurückgesetzt, das klappt nicht. Also probieren die Kriminellen jetzt aus, ob vielleicht einer dieser Benutzer so freundlich war, ein Kennwort mehrfach zu verwenden. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst oder ob du das mal gehört hast, dass es Menschen gibt, die sagten, die haben mal jemand gekannt, die ein Kennwort nicht nur einmal verwendet haben. Die haben also das gleiche Kennwort für eBay genommen und das dann auch bei T-Online eingegeben, bei Yahoo zum Beispiel
was? Verwendet. Das ist ja, undenkbar.
Undenkbar, ne? Warum ist das so gefährlich? Das muss man halt vielleicht auch mal zeigen. Ich mache jetzt mal eins, ich nehme mir hier eine Identität raus. Und teste jetzt einfach aus, ob ich mich mit dieser Identität, dem Frank Neumann, schlicht und einfach auch bei anderen Webseiten anmelden kann. Das macht für mich eine Software. Das heißt, das brauche ich gar nicht selber machen. Also, wenn hier was Rotes erscheint, heißt, ich konnte mich da nicht anmelden. Wenn zwei weiße Balken kommen, so ganz primitiv erklärt, war die Anmeldung erfolgreich.
Wow, da ist Deutsche Bank dabei. Ah, nee, rot.
Rot, genau.
Gott sei Dank.
Das wäre schlimm, wenn nicht. Ich habe das jetzt mal begrenzt. Das waren 22 ja. Login-Versuche. Das macht man normal bei Zehntausenden von Webseiten. Das läuft ja vollautomatisch. Und jetzt habe ich natürlich als Benutzer ein Problem. Ich merke das doch gar nicht. Irgendwo wurde so eine Datenbank gehackt, ja. Wo ich mich registriert habe.
Ja.
Meine Identität wird gestohlen. Jetzt wissen die, ich kann mich mit der E-Mail-Adresse dirk.herber@, das sagen wir mal nicht weiter,
ja.
Und dem Kennwort bei 25 verschiedenen Portalen, Shops anmelden. Jetzt kann ich anfangen, mit deiner Identität einzukaufen, Sachen zu bestellen. Aha. Zu verkaufen, Geld zu kassieren, aber die Ware nicht zu liefern, ist besonders unangenehm.
Ja.
Du kriegst das gar nicht mit. Und das ist das, wie jetzt Geld verdient wird. Die Hacker, die sowas machen, verkaufen solche Identitäten. Es gibt riesen Marktplätze im Dark Web, ist so ein abgeschotteter Teil quasi ja. Des Internets. Und dort werden dann solche Daten zum Kauf angeboten, teils für einige wenige Cent. Wenn man einen guten Namen hat, eine gute Reputation und hochwertige Datensätze verkauft, also wo auch Zahlungsverkehrsbereiche wie PayPal mit abgedeckt werden können, dann bekommt man vielleicht einige Dollar, vielleicht sogar bis zu $10 für so eine Identität. Da muss sie aber hochwertig sein.
Also das ein Riesenmarkt.
Ja, ist ein Riesenmarkt, da geht es um Milliarden. Allein für die Hacker, die nur die Identitäten stehlen und verkaufen. Das ist also eine perfekte Arbeitsteilung, so wie wir das in der normalen Wirtschaft haben. Dann kommen die Nächsten, das sind dann die Betrüger. Die kaufen in solchen Shop-Systemen dann diese Identitäten und begehen jetzt zum Beispiel bei eBay einen Betrug, stellen dann ein 500 iPads zum Verkauf, die iPads werden verkauft. Dann kommt der nächste Dienstleister dazu, der sagt, ich mache für dich den Payment-Service, also den Zahlungsverkehrsservice, weil die eBay-Käufer müssen jetzt ja irgendwo hin bezahlen. Das muss ja irgendjemand managen. Mhm. Und der Betrüger, der jetzt nur den eBay-Betrug macht, der kann sehr wahrscheinlich diese Geldwäsche gar nicht. Und das ist ein perfektes digitales Netzwerk. Das heißt, man kauft sich seine Service-Dienstleister ein, die kriegen eine Provision noch dazu. Und so funktioniert heute Internetkriminalität. Und wenn ich jetzt dein Kennwort so einfach knacken hätte können,
ja.
Dann kann es sein, dass morgen bei dir die Kollegen
stehen
und sagen, Mensch Dirk, ja. Du bist ja ein Betrüger. Genau. Ja. Und das ist ein Riesenproblem.
Das heißt, ich kann mich tatsächlich aber auch schützen selbst.
Ja.
Und es ist auch jeder tatsächlich selbst in der Verantwortung, sich zu schützen. Wir haben es jetzt gesehen, also dass man eben nicht die Passwörter für jedes Geschichte im Internet, wo ich mich bewege, als Gleiches nehme. Das wären ja irre viele Passwörter. Schon kein Mensch irgendwie merken, wenn die noch sicher sein sollen.
Wird schwierig, ne?
Ja.
Also es gibt ja zwei Verantwortungsbereiche. Das eine ist natürlich der Betreiber von solchen Internetshops und Portalen. Da haben wir aber ein Problem. Wir bieten ja solche Sicherheitsaudits an und Überwachung. Wir haben das mal versucht, mit einer großen Marketingagentur ins Geschäft zu kommen, die permanent solche Shop-Systeme entwickeln. Da haben wir gesagt, Mensch, macht's doch einfach. Bevor ihr den Shop live gehen lasst für euren Kunden, prüfen wir das auf Sicherheit, dass solche Lücken nicht drin sind. Das ist ja gar nicht schwer, kostet halt Zeit. Antwort war, lieben gerne, nur dann sind wir nicht mal marktfähig, weil der Wettbewerb macht es nicht und das günstige Angebot gewinnt. Nur das darf halt nicht passieren. Sowas darf nicht kommen. Ja. Allerdings selbst große Player wie Yahoo zum Beispiel wurden ja so oft gehackt, die haben Milliarden von Kundendatensätzen gestohlen bekommen. Deswegen wurde Yahoo beim Verkauf um einige Milliarden Dollar nachher auch abgewertet.
Haben die das dann tatsächlich versäumt? Hätten die mehr tun können?
Ja, müssen. Ja, klar. Das sind einfache Programmierfehler. Die kann man verhindern, wenn man ordentlich arbeitet. Okay. Es kann zwar mal irgendwo ein Fehler passieren, aber wir haben das im anderen Bereich jetzt gehabt, gar nicht mal im Privatbereich, sondern eine große bekannte Firewall-Hersteller hatte eine schwere Sicherheitslücke, katastrophale Programmierfehler. Man konnte dann die Firewall hacken, sehr hochwertiges Modell, und hat dann die Zugangsdaten rausbekommen, auch von den Administratoren, und konnte sich dann remote in die Firmen einwählen und entsprechend natürlich Schäden anrichten.
Okay.
Fängt mit F an, der Hersteller, endet auf Gate. Kein Watergate, aber so in der Art. Ja, also einfach gefuscht. Das kann man verhindern, indem man Sorgfalt hat. Ein Automobilhersteller wird sich sowas nicht erlauben. Ja. In der Software passiert das noch, weil Software fürchterlich komplex ist und Sicherheit kostet halt Geld und die muss halt im Markt reguliert werden. Dann klappt das.
Das heißt, ich brauche ganz viele Korrekturleser in den Firmen, die dann über die Dinge nochmal drüber schauen, um die Fehler zu vermeiden.
Nummer eins, dann brauche ich Überwachungssysteme, die sagen, es kann ja trotzdem was passieren, aber ich merke es doch, wenn mir 1 Milliarde Datensätze gestohlen werden. Also wenn jetzt 20 abfließen, das werde ich sehr wahrscheinlich nicht sehen können, da wird es schwierig. Aber bei solchen Mengen, Hunderttausende, das sehe ich, dann kann ich Überwachungssysteme draufschalten. Sowas, was wir betreiben, Security Operation Center, Echtzeitmonitoring, dass man sieht, da passiert was und jetzt sofort reagieren. Und dann kann ich es verhindern. Aber ganz wichtig, man darf den Menschen oder den Benutzer nicht aus der Pflicht nehmen.
Ja.
Das Erste, was man hier gesehen hat, ich habe ja unwahrscheinlich schnell die Kennwörter zurückgerechnet, also dekodiert. Das war deswegen möglich, weil die meisten Kennwörter katastrophal sind. Das waren Kennwörter, ich habe Christian gesehen, ich habe, glaube ich, eins war Ernst August, nicht von Hannover, hoffe ich jetzt mal, aber wird irgendwie sowas gewesen sein. Dann haben wir ein Kennwort 1234, Passwort, das war ja alles drunter. Und das knackt man in Millisekunden. Wenn ich hier ein gutes Kennwort habe, also man sagt heute tatsächlich mindestens 16 Zeichen lang, sollte bestehen aus Zahlen, Sonderzeichen, Buchstaben. Darf nicht im Wörterbuch sein. Also Dirk Herber 1979 Ausrufezeichen. Das sind 17 Zeichen. Ne? Das muss man rechnen können. Also die Zeichenanzahl ist ausreichend. Kleine Buchstaben, große Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen hätte man genauso geknackt hier. Das ist ein sogenanntes hybrides Kennwort, ist nicht sicher. Es muss schon komplex sein. Also keine Wörter, die im Wörterbuch sind oder aus Wörterbuchbestandteilen zusammengesetzt, die funktionieren nicht. Ich hatte mal eine Reporterin von der ARD hier, die hatte ein Kennwort, oh Gott, das war Bierkasten 12,
Bei mir wäre es Doppelglas dann wahrscheinlich.
Irgendwo. Doppelglas ist schön, aber...
Steht aber auch nicht im Wörterbuch,
glaube ich. Oder? Ich weiß inzwischen nicht. Schon. Ja. Doppelglas ist drin, glaube ich. Also das darf nicht sein. Das ist das Erste, weil dann hätte ich das jetzt hier gar nicht geknackt. Das kommt einfach dazu, das funktioniert nicht. Das Nächste, natürlich bitte für jedes Portal, für jeden Shop ein eigenständiges, individuelles Kennwort. Nicht immer die gleichen Kennwörter nehmen. Das geht schief, weil wenn sonst eine Datenbank gehackt wird, das geht dann durch. Und dann ist der Schaden groß. Und natürlich, ich muss ein Kennwort auch mal ändern. Jetzt kann ich, je nachdem wie viel ich habe, das nicht gerade monatlich machen. Aber im Internet sollte man einmal im Jahr seine Kennwörter auf jeden Fall ändern.
Okay, aber nichtsdestotrotz, also die Voraussetzungen, die du jetzt aufgezählt hast, die erscheinen mir für ein sich merkbares Passwort. Man ist ja doch in einigen Portalen angemeldet. Also da reichen ja okay, zwei Hände voll, um das zu zählen. Und mir sowas im Kopf zu merken, halte ich für
na, das geht, schier unmöglich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, komme ich gleich zu. Also es geht tatsächlich. Was muss ich noch machen? Ich gehe erstmal durch, was man macht und dann, wie man es löst.
Okay.
Dann gibt es häufig eine sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, ich habe nicht nur mein Kennwort als Identifikationsmerkmal, sondern noch einen zweiten Faktor dazu. Das ist häufig eine App, eine sogenannte Authentifizierungs-App, die dann einen Code generiert, den muss ich dazu noch eingeben.
Kriegt man angeboten jetzt mittlerweile bei
genau,
vielen
Dingen. Richtig. Ja. Und das auch wirklich überall machen, dringend, ganz, ganz wichtig.
Okay.
Weil wenn ich jetzt zum Beispiel deine E-Mail-Adresse habe und dein Kennwort für eBay, du hast einen zweiten Faktor aktiviert, kann ich mich nicht anmelden. Funktioniert nicht.
Okay.
Also völlig unkompliziert. Zweiter Faktor ist wichtig. Dann gibt es Portale, in denen ich meine Identität überprüfen lassen kann. Also es gibt kostenfreie, das bekannteste ist Have I been password owned? So heißt das Ganze tatsächlich. Da gebe ich meine E-Mail-Adresse ein und die überprüfen jetzt die Datenbanken und sagen, jawohl, das Kennwort ist dort und dort schon gehackt worden, was aha, zu diesem Benutzernamen dazugehört. Und da wird mir das auch ganz klar angezeigt. Ich kann das auch abonnieren, das ist kostenfrei. Dann kriege ich die Info, wann meine Daten im Internet auftauchen. Das geht auch über das Hasso-Plattner-Institut, also sec.hpi.de/ilc. Das ist der sogenannte Identity-Leak-Checker vom Hasso-Plattner-Institut. Da kann ich das Gleiche machen und es gibt kommerzielle Angebote. Also viele Versicherungen bieten das heute an, zum Zusatz zur Hausratversicherung solche Identitätsüberwachungsdienstleistungen für ein okay, paar Euro. Die Schufa bietet das an als Identitätsmonitoring, macht das auch sehr, sehr gut, um genauso etwas zu verhindern. Also ich kann sehr viel machen.
Und es ist unbedingt für den Otto-Normalverbraucher anzuraten? Oder
ja, ja,
dringend. Dieses Monitoring auch?
Ja. Also ich habe Fälle gehabt, der schlimmste Fall, den wir hatten, das ist ein Mann, oh Gott, in den 40ern gewesen. Da stand irgendwann morgens bei ihm die Polizei vor der Tür, Hausdurchsuchung, ja, alles beschlagnahmt, Verdacht auf Internetbetrug. Also was ist passiert? Sein eBay-Konto wurde gehackt, das waren die 500 iPads. Sein PayPal-Konto noch dazu und dann hat jemand in seinem Namen 500 iPads versteigert für relativ wenig Geld. Die waren innerhalb weniger Stunden verkauft.
Ja.
So, und jetzt ging es natürlich los. Die Käufer haben bezahlt, nicht alle 500, aber ich sag mal 300, 350 haben bezahlt, haben aber nie iPads bekommen. Das Geld wurde erst zum Teil per PayPal, teils dann auch per anderen Zahlungswegen tatsächlich bezahlt. Und irgendwann haben die natürlich gesagt, Mensch, warum zahlst du nicht?
Aha.
Mahnbescheide dann irgendwann ausstellen ja, lassen, auch wenn es rechtlich fragwürdig ist, zur Polizei gegangen, Strafanzeigen. Und jetzt tritt das ganze Thema los. Das musst
du überlegen. Und dann beweist du mal deine...
Das kriegt
also
man
gut, hin. Man haben ja Gott sei Dank nicht den Fall, dass ja, man seine Unschuld beweisen muss.
Ja, da kommst du raus, das ist kein Thema. Du hast okay, nur ein Jahr zu tun. Du hast ja ein Jahr, permanent kommen Leute, die Geld wollen, die vielleicht ja, Mahnbescheid ausstellen, die vielleicht ein Inkassobüro auf dich hetzen. Dann kommt, wie gesagt, der Gerichtsvollzieher, wenn du Pech hast, weil du doch im Urlaub irgendwann mal ja, warst, blöd gelaufen, hätte man doch nicht machen dürfen in der Zeit und, und. Deine Schufa-Auskunft ist natürlich negativ. Deine Hausbank ruft dich an, kündigt dir deine Kredite, sagt, oh, du sind ja potenziell insolvent. Du kommst aus allem raus.
Und alles nur wegen einem schlechten Passwort.
Ja, alles wegen einem schlechten Kennwort. Du kämpfst ein Jahr um dein Leben, wortwörtlich. Und solche Fälle kommen immer wieder vor. Das sind zwar die Horrorbeispiele, die wir haben, aber die gibt es mehrfach im Jahr. Selbst bei unseren Teilnehmern bei Vorträgen haben wir das immer wieder.
Okay.
Und deswegen, bitte ernst nehmen. Das ist kein Spaß, wenn man da reingerät. Das reicht doch schon, wenn nur jemand ein Facebook-Konto kapert und dann anfängt, darüber Schweinereien zu verbreiten. Den Ärger, den man dann hat, den will man nicht haben. Und das ist ja, ja noch das harmloseste von allem. Das geht weiter bei Jugendlichen Richtung Cybermobbing natürlich. Auch sehr, sehr unangenehm bis hin zu sehr gefährlich für die Jugendlichen, was dort passiert.
Also bei Facebook merke ich es tatsächlich immer so, das hat so Phasen. Manchmal kriegst du einen ganzen Schwung Nachrichten von irgendwelchen Bekannten, die dich dann auffordern, irgendwas an Geld zu überweisen oder sonst irgendwas oder Videos dir schicken oder wo man dann genau weiß, naja, also das scheint mir etwas fragwürdig. Und dann ebbt es wieder ab und dann das ist wie so eine...
Ja. Dann geht es wieder runter. So, wie macht man das jetzt? Ne? Also zu Recht, ich habe ja nicht ein Konto im Internet, ich habe etwas über 100 zum Beispiel. Wie merkt man sich das? Also man kann es natürlich auswendig lernen, das gehe ich mal davon aus, das möchte keiner. Wobei es hier auch Tricks gibt, aber man kann natürlich eins machen. Ich kann das auf ein Stück Papier aufschreiben. Bitte nicht in eine Excel-Datei auf dem PC. Und jetzt mache ich allerdings dann eins, wenn ich es aufschreibe, diese dunkelblauen Zeichen gehören zum Kennwort. Das hellblaue, was man jetzt hier sieht, nicht. Das sind sogenannte Fake-Zeichen. Ich merke mir dann also nur, dass alles, was ich aufschreibe, dass immer die dritte, vierte, fünfte und die fünftletzte, viertletzte, drittletzte Stelle gar nicht zum Kennwort gehören. Das weiß ja nur ich. Man schreibt es natürlich jetzt nicht so in unterschiedlichen Schriftarten aus, wie jetzt hier in der Präsentation zu sehen ist. Selbst wenn jemand diesen Papierzettel finden sollte, und selbst wenn dahinter steht, das ist das Kennwort für eBay, weiß er ja gar nicht, welche Zeichen dazugehören. Das ist also harmlos. Plus die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das lokal stiehlt und missbraucht, ist halt relativ gering. Also auf Papier aufschreiben, verschlüsseln. Eine andere Variante, die ist nicht so sicher, da gibt es halt Sicherheitslücken, das wäre eine Passwort-Management-Software. Die ist natürlich angenehm. Ich kann über meine Systeme auf dem Smartphone, auf dem PC synchronisieren. Da sind so die bekanntesten 1Password oder KeePass. 1Password ist kostenpflichtig, synchronisiert vollautomatisch. KeePass ist ein bisschen trickier, geht aber auch, ist dafür aber auch kostenfrei. Da kann ich natürlich die Kennwörter verschlüsselt ablegen. Das würde auch gehen. Haken ist, ich muss es tun. Ich muss eins lernen. Das ist wie im Straßenverkehr. Im Straßenverkehr gibt es Regeln, die muss ich lernen. Ich muss ein Risikobewusstsein entwickeln. Ich muss mich an Regeln halten. Das nervt, ist anstrengend, aber nur dann kann Sicherheit funktionieren. Im Internet ist es das Gleiche.
Okay, du hast Smartphone angesprochen. Wie sicher sind meine Daten darauf?
Genau, wie sicher sind die Daten auf dem Smartphone? Das machen wir mal einen kleinen Test. Das ist eigentlich so ähnlich, wie was ich jetzt gerade bei dir im Webshop gezeigt habe. Da ist ja Software hinter. So ein Smartphone besteht ja aus einem Sammelsurium, ich sag mal von Deutsch auf Sätzen, also von Software, die Anweisung geben. Das ist wie eine Beschreibung, das kenne ich noch, ich glaube, das war in der 5. Klasse, da hatten wir mal so einen Aufsatz geschrieben, da mussten wir beschreiben, wie macht man einen Obstsalat. Also das war wirklich der Ablauf. Programmieren ist vom Prinzip das Gleiche. Das sind einfach nur Ablaufbefehle, die sagen, wenn das passiert, machst du das. Und wenn hier Fehler drin sind in der Programmierung, kann man das ausnutzen. Wärst du so lieb, wir testen das jetzt mal einfach aus.
Schnapp dir doch mal die Maximilian. Ich aber jetzt nicht mal Handy-Hacke-Wolle, oder?
Ja, klar. Macht doch Spaß.
Ja, okay.
Genau, privates Handy, schnapp dir mal den Maximilian und geht doch mal bitte raus vor die Tür und unterhaltet euch mal.
Ja. Zieh mal die Maske auf, wie es gehört. So, Max.
So, was ich jetzt versuche, ist, an das Smartphone ranzukommen. Jetzt ist er nicht so weit weg von mir, das könnte klappen. Als erstes schicke ich einen Befehl an das Smartphone, der hoffentlich nicht gefiltert wird, und versuche jetzt ein Foto von den beiden zu machen. Ja, das sieht gut aus. Das könnte geklappt haben. Im zweiten Schritt können wir mal versuchen, ob wir uns auf das Smartphone jetzt draufschalten können. Ja, das sieht gut aus. So, und wenn das klappt, das ist so, ich habe da einen Trojaner untergejubelt. Wenn ich jetzt von meinem Smartphone anrufe, nimmt er den Anruf automatisch an. Nur die sehen das nicht, die beiden.
Kann man das sagen? Und die kriminelle Energie, die war mit Sicherheit schon vorher da. Ne? Jetzt bietet nur das Netz noch viel andere Möglichkeiten, als man die ganze Zeit hatte. Vorher musste ich das irgendwie anders betrügerisch machen.
Also ich glaube, das hat man jetzt gerade sehr schön gesehen. Wenn man jemand abhören möchte, braucht man eigentlich keine Wanzen mehr. Man versucht, das Smartphone zu hacken. Man schaltet sich einfach remote auf das Handy drauf, nutzt die Funktion Mikrofon und kann einfach zuhören. Technisch gesehen gar nicht so schwer. So, jetzt muss ich mal sehen, ob ich die Daten schon bekomme. Ja, das war zu früh. So. Ich versuche jetzt, mich mal remote in das Smartphone reinzuschalten und die Daten zu lesen. In der Zwischenzeit könnte die Regie ja schon mal die beiden wieder reinholen. Und dann vielleicht hier den Monitor jetzt schon mal in Großansicht schalten. Das wäre super. So, was man jetzt hier sieht, das ist ein Zugriffsversuch auf das Smartphone, auf die verschiedensten Bereiche, auf die Kennwörter zum Beispiel, die da drin sind. Also alles Mögliche. Und jetzt kommt für mich das Wichtigste, das klappt.
Also es hat nicht geklappt. Wir waren draußen, wir haben nichts erkannt, dass du irgendwas gemacht hast.
Nichts erkannt?
Nein.
Sehr
hat, also nicht, hat also nicht funktioniert.
Ja, das hoffen wir immer alle.
Gutes Handy.
So, dann gucken wir mal, das hat funktioniert, wie es aussieht.
Also ich habe nichts festgestellt draußen.
Das wäre ja auch schlimm.
Ich habe extra die ganze Zeit wirklich intensiv geguckt, ob da irgendwas zuckt am Handy, aber...
Ja, man kann es so ein bisschen erkennen... Also das ist so das erste Foto.
Von?
Bekommst du das in Großformat? Ja, das ist von dir. Das ist die Frontkamera.
Oh.
Die Ansicht. Und dann gucke ich mal, ob ich noch das von der Rückkamera habe.
Okay.
1877 müsste die Rückkamera sein. War nicht schade, das war dann... Das ging zu schnell anscheinend. Ich war zu schnell.
Okay.
Ich hätte noch ein bisschen warten müssen dabei. Aber das hat tatsächlich geklappt. Also wir konnten das Gespräch mithören über das Thema kriminelle Energie. Die war vorher schon vorhanden. Haben alle gehört. Auch archiviert. Wir haben es gleich bei Google veröffentlicht, wie sich das gehört. Aber auch die Kamera. Und das ist tatsächlich folgendes Problem. Ein Smartphone, also gerade das iPhone, ist per se relativ sicher. Aber du kennst das ja. Du kriegst irgendwann die Nachricht, es gibt ein Software-Update, wo man sagt, schon wieder. Also Apple hat ja keine Freude daran, Software-Updates zu entwickeln. Außer es ist eine neue iOS-Version, dann 15, 16, 17, die einfach einen Verkaufsschlager bringen. In der Regel kommen die Software-Updates allerdings, um Programmierfehler zu beheben und damit Sicherheitslücken zu schließen. Und das ist genau hier passiert. Hier ist nicht das neueste iOS drauf, ganz gezielt. Ich habe noch nicht die neueste Version jetzt installiert. Und dadurch bin ich in der Lage, auf das Handy zuzugreifen, weil hier einfach Programmierfehler sind. Und sobald ich die kenne, es gibt halt dann auch Anleitungen kostenfrei im Internet. Das nennt man Exploit, wie man diese Lücke ausnutzt. Und dann kann man sich einfach versuchen, in solche Computer oder in dem Fall Smartphones reinzuhacken.
Ah, das ist erschreckend, dass dann wirklich jeder mithören kann. Und
ja, das
und
ist auch
einfach. Und, oder es scheinbar einfach ist.
Und jetzt kann man sich überlegen, wie ist es denn bei euch im Landtag? Du brauchst die Antwort darauf aber nicht zu geben. Wenn ihr zum Beispiel im Innenausschuss Sitzung habt, sind da oder Smartphones erlaubt oder nicht? Und wenn es brisante Themen sind, weiß man, warum da eigentlich solche Geräte nicht reingehören. Das ist ganz, ganz wichtig.
Also es ist tatsächlich so, wir haben ja auch Ausschusssitzungen, die dann nicht öffentlich oder in Vertraulichkeit gehen.
Ja.
Und da sind die Handys ganz normal weiter am Mann.
Genau,
die ist also eigentlich ein Fehler.
Die dürfen, also je nachdem, über was man spricht, ne, vertraulich, geheim oder noch eine Stufe höher.
Ja.
Und ab vertraulich gehören solche Geräte eigentlich nicht mehr in den Raum rein, weil ausschalten kann man sie nicht wirklich. Also ich kann den Akku beim iPhone zum Beispiel ja nicht rausnehmen und damit kann ich die Ausschaltfunktion ja auch manipulieren. Das heißt, du schaltest das aus. Das ist ja nur eine visuelle Anzeige, dass er sagt, ich fahre jetzt runter. Das kann man aber einfach nachprogrammieren, dass er so tut, als wenn er ausgeht.
Gibt es dann eine Möglichkeit, wie man den Raum schützen kann vor so Zugriffen? Also, dass
das Handy gar nicht mitnehmen.
Okay.
Das, also die einfachste Logik, ein Handy gehört bei solchen sensiblen Gesprächen nicht in solche Räume rein. Man muss überlegen, gibt es jetzt ein Gefahrenpotenzial? Ist das schlimm, wenn jemand das abhört? Das muss man sich halt immer überlegen. Wenn man sagt, naja, das wäre nicht schön, aber nicht so schlimm, alles kein Problem.
Okay.
Man sollte ja auch bei gewissen Sitzungen nicht unbedingt am Handy spielen. Es gibt ja so Ministerpräsidenten in einem wunderschönen Bundesland, muss man dazu sagen. Also der Wald in Thüringen ist ja ein Traum, der ja anscheinend bei kritischen Sachen lieber am Handy rumspielt.
Deswegen
genau, die gehören da einfach nicht hin.
Okay. Du hast aber angesprochen, iPhone, iPad, nochmal Android ist dann gar nicht sicher oder...
Android hat zwar tolle Funktionen, muss man ganz klar dazu sagen, viel mehr Möglichkeiten sogar, aber bietet aufgrund der Architektur viel weniger Sicherheit.
Okay.
Weil es halt auch offener ist. Ganz klar, ich kann mehr machen, es ist offener, ich kann viel mehr Apps installieren, aber dadurch ist halt auch weniger Sicherheit da.
Aber auch hier darauf achten, dass man die Software immer auf dem aktuellen Stand hält,
ja, wenn dringend.
Die Updates kommen.
Ja.
Ich habe mal spaßhalber nämlich geguckt, tatsächlich. Meine ist aber vom Oktober letzten Jahres oder so, aber das wäre die aktuellste. sagt.
Ich schaue mir das nachher mal an.
Ja, ja, okay. Ja, ich bitte darum. Wahnsinn. Und also Apple, Android haben wir jetzt auf dem Smartphone. Jetzt viele Leute arbeiten jetzt gerade im Homeoffice, aber auch mit dem PC. Und da hat ja jeder zumindest mal irgendeine Freeware drauf, was Antivirus angeht. Reicht es oder ist es? Oh, mir wird schon ganz schwindelig und schlecht heute, wenn ich heimkomme. Muss, glaube ich, noch verschiedene Dinge ändern.
Also man muss ganz klar dazu sagen, die Zeit, in der eine Antivirensoftware, eine Firewall, auch mir nur annähernd ausreichende Sicherheit geboten hat, die ist schon seit über 10 Jahren vorbei. Also okay. Wir haben heute Cyberattacken gegen Unternehmen, die hinter den besten Firewalls der Welt stehen, die teuersten Antivirenprogramme der Welt haben und die trotzdem so gehackt werden, als wenn sie überhaupt nichts besitzen würden an Sicherheit. Also das reicht nicht. Ich brauche heute viel mehr, aber ich kann dir das mal ganz kurz versuchen zu demonstrieren. Ja. Du sitzt vor dem PC, sehr schön. Ich mache mal eins, ich mache das auch ganz primitiv. Auch bewusst primitiv. Na, wo habe ich das denn? Ich klicke mir jetzt mal einen Trojaner zusammen und nimm das bitte wortwörtlich. Das ist ein Trojaner-Baukasten, den kann man sich im Internet runterladen. Man muss natürlich vorsichtig sein, dass man sich jetzt hier nichts Falsches holt. Trojaner-Baukasten, so wie der Name sagt.
Also frei zugänglich im Internet kann ich mir den...
Ja, also die frei zugänglichen, in der Regel kriegt man da nur den Trojaner.
Okay.
So, Wahl. Die Ortsvorsteherwahl, ne?
Ja, später rufe ich gleich die Julia an, warum die mich von der Liste nimmt.
Wechsel. Sehr gut. Dann machen wir mal eins so. Warum ich so einen Trojaner-Baukasten nehme, ist, dass jede Antivirensoftware, jedes Sicherheitssystem sollte ja so einen Trojaner-Baukasten kennen. Das heißt, der dürfte ja gar nicht mehr funktionieren. Das ist ja eigentlich fatal. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wo ich diesen Trojaner wieder versteckt habe. Das ist so ganz typisch. Da unten müsste er liegen. Genau, da ist er, Ortsvorsteherwechsel. Den sieht man jetzt hier, hoffe ich, auf dem Desktop. Jetzt mache ich eins, damit jetzt irgendwelche Antiviren und sonstige Schutzsysteme den Trojaner hoffentlich nicht erkennen. Packe ich den Trojaner, das sagt man so neu, das heißt, das ist so ein kommerzieller Softwarepacker. Der verändert jetzt diesen Trojaner, schützt das Innenleben, dass es nicht analysiert werden kann. Das macht man normalerweise mit Software, damit die nicht gecrackt wird von Fremden. Also wenn ich selber eine tolle Software entwickle, dass mir niemand die Software stehlen kann. So, das sollte reichen. Also das war jetzt ja nicht so besonders schwer, was ich gemacht habe, behaupte ich mal. Ne? Ich hoffe, das klappt jetzt. Ich schicke dir mal den Trojaner zu. Es wäre lieb, wenn du dann einfach auf Akzeptieren klicken würdest.
Dateitransfer angefordert, akzeptieren, ja.
Genau, dann wird der Trojaner heruntergeladen, irgendwo auf dem Desktop bei dir gespeichert.
Ortsvorsteherwechsel PDF-Exe.
So, und jetzt genau, einfach hier doppelt auf das Dokument klicken, was du runtergeladen hast. Einfach doppelt draufklicken oder so öffnen geht genauso. So, wenn das jetzt funktioniert, jetzt müssten wir zu mir zurückschalten, das hat funktioniert, dann verbindet sich der Trojaner jetzt zurück, weil er ausgeführt wurde, zu meinem Computer übers Internet. Jetzt kommt das Gemeine, der Trojaner ist jetzt weg. Weil solange er da ist, kann er noch erkannt werden. Das heißt, ich brauche den jetzt nicht mehr. Okay. Und jetzt bin ich erstmal noch im Arbeitsspeicherbereich. Und jetzt müsste ich halt gucken, was ich tue, ob ich dann vielleicht mich fest irgendwo eingrabe. Aber als erstes will ich als Hacker wissen, wer sitzt denn da vor meinem PC, den ich gehackt habe. Und dann schalte ich jetzt einfach mal deine Webcam ein und guck mal, wer dort ist. Okay. Das heißt, ich bekomme jetzt die vollständige Steuerung. Und das haben wir zurzeit, also seit der Pandemie, im Zuge von Homeoffice, so viele Hacking-Attacken gegen Computer von Homeoffice-Usern und von dem würde ich jetzt anfangen, wenn das jetzt ein Homeoffice-PC wäre, du arbeitest bei der großen Firma, von dem ins Firmennetzwerk reinzugehen und dann das komplette Firmennetzwerk entweder auszuspähen oder...
Über eine unbekannte PDF-Datei, die ich einfach per E-Mail geschickt kriegt habe oder
genau,
was
nach dem
ja, jetzt habe ich die ganze Zeit, egal was mir verschicken, sagen die Leute auch um Gottes Willen kein Word mehr, schickt mir nur noch PDFs.
Ja,
aber jetzt schickst du mir PDF und da ist so ein Ding drin.
Ja, natürlich, aber man muss immer eins unterscheiden, bei Word ist es noch einfacher.
Okay.
Auch hier kommen wir zum gleichen Thema. PDF ist dann gefährlich, wenn ich nicht alle Updates installiere. Jetzt ist es ja beim iPhone relativ unkompliziert. Da kommt normal die Meldung, ich kann danach suchen lassen, Update da, ja, nein, installieren, fertig. Beim Windows-PC, genau wie bei Mac, habe ich ja Dutzende vom Programm und jedes braucht eigene Updates und das geht häufig nicht automatisch.
Okay.
Und das ist fatal und das haben halt viele Firmen leider nicht berücksichtigt. Die haben nicht im Homeoffice angefangen. die Computer ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch remote zu überwachen, zu monitoren, zu patchen und Patches auf Systeme. Ich kenne das bei uns, die kommen jeden Tag mehrfach. Also ich habe Mitarbeiter, die beschweren sich, heute dreimal gab es Installation, das nervt. Wo ich sage, ja, das nervt, glaube ich, aber es ist sicher, weil sonst werden wir auch gehackt, das geht ganz schnell.
Und das Habt ihr Angriffe bei euch im Unternehmen
täglich,
gegen euch?
Täglich, ja.
Okay.
Wir werden täglich angegriffen, teils so Massenangriffe, aber auch immer wieder gezielte Angriffe von großen Organisationen. Das ist normal. Das ist bei uns
ausländische Dienste dann zum Beispiel.
Ja, oder? Genau. Okay. Das muss man bei uns mal eins sagen. Wir haben allerdings das, was man hacken könnte in der Theorie, wäre der Office-Bereich. Da ist aber nichts Wichtiges drin. Also das, was sensibel ist, ist das Cyber Defense Center und das ist vollständig isoliert.
Also da gibt es keinen Zugriff
drauf. Da gibt es überhaupt keinen Zugriff drauf. Das wäre für uns auch fatal. Also man kann von dort nicht surfen, nicht mailen. Es gibt aus der Office-Umgebung keine Zugriffe.
Außer jemand hat als Passwort Götz 1971.
Nö. Kennwörter, dann kannst du bei uns nichts machen.
Okay.
Also auch Kennwörter, selbst wenn man alle unsere Kennwörter hätte, spielt es keine Rolle. Ich komme damit nicht weiter. Ich brauche viel, viel mehr. Und das ist also recht schwierig. Wir geben aber auch viel Geld für Sicherheit aus, muss man dazu sagen.
Jetzt, du hast mein Handy gehackt. Ging sowas auch mit dem PC? Also das
ja, so wie jetzt.
Hast du ja gemacht. Ich bin ein bisschen desillusioniert gerade über mein eigenes Handeln, weil ich immer gedacht habe, naja gut, da machst du ein paar Passwörter. Die machst du vernünftig, die machst du mit Groß-Kleinzeichen. Also da hast du mir jetzt ein Stück weit tatsächlich die Illusion genommen, dass ich mich digital recht sicher gefühlt bewege.
Wir gehen nochmal weiter. Guck mal, ich habe dir eine Webseite aufgemacht auf deinem Computer.
Okay, ja, danke.
Es wäre lieb, wenn du jetzt mal irgendeine E-Mail-Adresse eingibst zum Anmelden, nicht die eigene, vielleicht die von Maximilian.
Also das mache ich sehr gern.
Sehr schön. Ah, ganz kurz, warte nochmal. So, jetzt können wir loslegen. Irgendeine E-Mail-Adresse eingeben.
Max sei Oelbermann, gell? Ja. Gmail, oder?
Ja. Und sein Kennwort, nein, nicht sein echtes, irgendein Fake-Kennwort. Weil man sieht jetzt ja, du musst wissen, was du jetzt eingibst, sonst
schade. Ach so, okay.
Ich hoffe, dass das klappt. Und dann Enter drücken. Genau, da kommt jetzt eine Fehlermeldung. Ne? Sehr schön.
Ja. Ob ich Hilfe brauche?
Nee, und jetzt einfach den Webbrowser ganz schließen. Einfach zumachen. Scheint eh noch eine alte Version zu sein. So, jetzt versuchen wir das mal, ob es schon geklappt hat. Jawohl. Was man jetzt hier sehen kann, ich befürchte, das ist sehr klein. Also erstmal sieht man hier maximilian.oeb. Dann hast du die Back-Taste gedrückt. Und dann oelbermann@gmail. Dann hast du erst als Kennwort eingegeben SKDJ und so weiter. Dann habe ich ja gesagt, bitte mach was Vernünftiges. Dann hast du das wieder gelöscht.
Ja.
Kann man wunderschön sehen. Gelöscht, gelöscht, gelöscht. Okay, das Löschen dauert hier ein bisschen länger, wie man sieht. Und jetzt kommen wir gleich zum Kennwort. Und als Kennwort hast du eingegeben dann CMILLI1N. Das ist dein Kennwort, was du dann verwendet hast.
Okay.
Das ist ein Keylogger. Der lockt einfach die Tastaturanschläge mit. Das heißt, wenn man so einen Trojaner drauf hat, kann man das halt auch alles sehen.
Wow. Und also die Chance, dass ich fein rauskomme eigentlich, ist es eher groß, weil sich solche Hackerangriffe dann mehr an Unternehmen richten oder an Leute, wo wirklich was zu holen ist. Also ich glaube ja nicht, dass der Normal-User im Netz irgendwie dann ja, ständig kontrolliert wird. Weil was interessiert denn die Leute, was ich auf Word oder so für eine Datei schreibe?
Ja, also erstmal in deiner Person ist natürlich noch was anderes. Entschuldigung, du bist im Landtag Rheinland-Pfalz. Du bist eine Person des öffentlichen Lebens, deine Daten sind wertvoll und du wirst definitiv auch zielgerichtet angegriffen, weil natürlich auch wir leben ja nicht in einem Zeitalter des Friedens, auch wenn es uns so vorkommt. Wir haben halt Gott sei Dank in der EU seit Jahrzehnten keinen Krieg mal zwischen den Ländern gehabt. Auch die EU-Länder sind ja relativ friedfertig davongekommen. Das heißt aber nicht, dass die Welt so ist. Und Abgeordnete eines Parlaments zu manipulieren, ist natürlich Gold wert und wir erleben das immer häufiger. Dazu kommt, dass allerdings die meisten Hacking-Angriffe überhaupt nicht zielgerichtet sind. Das heißt, es gibt zielgerichtete auf Personen des öffentlichen Lebens, auf besonders exponierte Firmen. Das kommt dazu. Die meisten Angriffe sind aber reiner Zufall. Wir haben das gehabt, da ruft ein Klempner an, 10 Mitarbeiter, alle Daten weg, Backups gelöscht, alles verschlüsselt, ich kann keine Rechnung stellen, ich bin pleite, was mache ich jetzt? Wo man sagt, wer hackt denn einen 10-Mann-Klempnereibetrieb? Das ist doch Wahnsinn. Das geht gar nicht um die Klempnerei, das ist Zufall. Man hackt das, was man hacken kann, verschlüsselt Daten, erpresst die. Nee, ist rein kommerziell, es geht um Geld verdienen. Okay. Die wollten Geld haben, 100.000 Euro. Ansonsten haben sie die Daten nicht wiederhergestellt. Aber der hatte keine 100.000 Euro. Du wirst jetzt lachen, wir haben mal runtergehandelt. Ich glaube, wir haben nachher 5.000 Euro in Bitcoins bezahlt, umgerechnet. Der hatte nichts mehr. Dem war nicht zu helfen. Der war kurz vor der Zahlungsunfähigkeit Wahnsinn. Dadurch, weil der, das ist, kann man sich nicht vorstellen, Klempnereibetrieb, da sagt man, der hat auch keine wichtige IT, ja. Dachte ich wirklich, aber da habe ich mich mal umgedreht, was das bedeutet. Und das ist das Thema, Cyberangriffe gehen heute in die Masse. Man hackt das, was hackbar ist und dann sucht man nach Wegen, wie man damit Geld verdienen kann. Das kann eine kleine Firma sein, kann eine große Firma sein, das können Privatpersonen sein, indem man Identitäten stiehlt, indem man solche Keylogger unterjubelt, liest Kennwörter einfach mit. Und dann guckt man, kann ich die verkaufen, die Identität, dann gibt es Geld, kann ich die Rechenkapazität verkaufen. Da geht es um Milliarden nachher, das ist ein reines Massengeschäft geworden. Also man muss sich schützen, das ist das A und O.
Also egal ob privat oder beruflich, sagst du, da ist jeder kleine Invest tatsächlich und jede Zeit und jeder Gehirnschmalz, den ich irgendwie aufwende, ist sinnvoll und angebracht, weil ich tatsächlich das nutzen muss, um mich selbst in Sicherheit im Netz zu bewegen. Und wenn ich das nicht mache, und dann bin ich solchen Angriffen ausgesetzt, wie du sie uns eben gezeigt hast. Und das war schon eindrücklich, muss ich sagen, was für Möglichkeiten das es alles gibt, diese Sicherheit zu untergraben. Und wie einfach es doch ist.
Das ist einfach. Und das Problem ist ein ganz einfaches. Wir lernen ja überall ein natürliches Sicherheitsgefühl. Also ich kenne das als Kind. Ich habe wohl mal auf eine heiße Herdplatte gefasst. Ich kann mich so dunkel daran erinnern. Ich habe zumindest viel Respekt vor heißen Herdplatten, heißen Töpfen, vor Feuer. Das habe ich natürlich gelernt. Internetsicherheit ist schwierig natürlich zu lernen. Und das ist eins unserer Probleme. Aber ich muss es lernen. Und ich muss lernen wie beim Auto. Wenn ich Auto fahre, gibt es Straßenverkehrsregeln. Ein Auto muss zur Inspektion. Meine Bremsen müssen gemacht werden. Ich brauche Profile auf den Reifen. Im Winter brauche ich Winterreifen. Selbst in der schönen Pfalz ist das leider so, liebe Damen und Herren. Muss man auch dazu sagen, auch wenn wir hier natürlich Glück haben vom Wetter meistens. Und das, was ich überall im Leben habe, habe ich auch im Internet. Nur ist das Internet dynamisch, schnell. Agil. Das heißt, wie oft bringe ich ein Auto zur Inspektion? Wie oft musst du das wegbringen?
So einmal im Jahr mindestens.
Oh, zweimal im Jahr. Ein Computer braucht halt etwas öfter seine Updates. Ne? Das ist halt eine andere Geschwindigkeit dahinter. Aber wenn ich Sicherheit brauche, die brauche ich heute, dann muss ich das tun. Das ist wichtig.
Also und ich denke, also nochmal, du hast uns eindrücklich gezeigt. Und das heißt, jeder von uns zu Hause kann wirklich viel für die Sicherheit tun. Lieber Götz, vielen, vielen herzlichen Dank für diesen Vortrag. Ich denke, jeder, der zugeschaut hat, jeder, der vielleicht im Nachgang nochmal es irgendwo abrufen kann, der weiß jetzt, dass er was tun muss, wenn er sich sicher im Internet bewegen will und dass es dann aber auch recht einfach ist, was zu tun, um es denen schwerer zu machen, die mit kriminellen Machenschaften wirklich im Netz für Unsicherheit sorgen. Ihr habt alle da draußen noch die Möglichkeit, wenn es Fragen gibt, irgendwelcher Art, konnte man ja heute nicht live erledigen, aber ihr könnt gerne eine Nachricht an kontakt@dirk-herber.de schreiben und zwar bis zum 29.01. Und die Fachleute von 8com, die werden diese Fragen dann tatsächlich beantworten. Ich bin kein Fachmann, deswegen bin ich froh, dass der Götz Schartner mit seinem ganzen Team hier uns die Veranstaltung ermöglicht hat und ich hoffe, dass alle, die zuschauen, etwas gelernt haben. Ich habe es auf jeden Fall. Lieber Götz, vielen, vielen lieben Dank für den Input heute.
Gern geschehen.
Beeindruckend. Dankeschön. Dankeschön.